SRF 2 Kultur.
Nun ist Zeit für Kontext mit Angelika Schett, die heute mit dem Silvester-Sachbuch-Trio aufwartet. Und bei mir sitzen Cornelia Cassis, Judith Wipfler und Raphael Zehnder. Und Sie müssen jetzt was machen, was unsere Silvester-Ausgabe immer schon kennzeichnet.
Ich hoffe, es
nämlich die Flasche
das
öffnen.
Mikrofon damit. Jetzt knallt's. Und ohne zu verschütten.
Nee, das ist also gekonnt.
Ja.
Ein ehrfürchtiger Moment, muss ich sagen. Haben wir ja selten so.
Alkohol am Arbeitsplatz.
Raphael Zehnder.
Zum Wohl.
Auf das kann das schon sagen.
Nein, das darf man, glaube ich, noch nicht sagen. Trinken wir auf das alte Jahr. Das hat es ja auch verdient. Ja, und nun wird es wieder so genannt etwas ernst, aber nicht so ganz schrecklich ernst. Also ich finde, Sie drei, Cornelia Cassis, Judith Wipfler und Raphael Zehnder, haben eine tolle Leseauswahl mitgebracht. Da ist zum einen das Buch von Wiglaf Droste, Sprichst du noch oder kommunizierst du schon? Grandiose Glossen über die deutsche Sprache. Dann das Buch von Michael J. Sandel mit dem Titel Was man für Geld nicht kaufen kann. Und vor Ihnen, Judith Wipfler, liegt der Titel 1913, der Sommer des Jahrhunderts von Florian Illis, der dieses in mancher Hinsicht epochale Jahr voller Begeisterung beschreibt. So konnte ich über das Buch lesen. Eine Begeisterung, von der Sie sich anstecken ließen, Judith Wipfler.
Ja, durchaus. Ich habe das sehr gerne gelesen, sehr schnell gelesen. Es ist geistreich, es ist unterhaltsam. Vielleicht kann man sagen, Infotainment auf höchstem Niveau, was sich da alles zugetragen hat zwischen Künstlern, Denkern, Musikern, Politikern im Jahr 1913, super recherchiert, alles zusammengetragen vom Autor. Elke Heidenreich hat im Schweizer Literaturclub so schön gesagt, das sei Gala für Intellektuelle. Und ich finde, das trifft sehr gut.
Gut. Raphael Zehnder, Ihr Buchtipp führt uns schnurstracks in die Gegenwart zurück. Titel, was man für Geld nicht kaufen kann, die moralischen Grenzen des Marktes. Und es kann als Plädoyer gelesen werden gegen die Kommerzialisierung aller Lebensbereiche. Hochaktuell also, was der amerikanische Moralphilosoph Michael J. Sandel da in Buchform vorlegt. Michael J. Sandel, der als Professor in Harvard mit seinen Vorlesungen ganze Stadien füllt, vermag er mit diesem Buch auch als Autor so zu fesseln.
Absolut, ja. Seine Sprache ist klar und verständlich. Und obwohl das Thema ja ein moralphilosophisches ist, das nicht bloß einfach zwischen Gut und Böse unterscheidet, Zwischentöne sind nötig, differenzierte Überlegungen, was soll käuflich sein und was nicht und weshalb eben nicht. Und diese komplexen Fragen stellt Michael J. Sandel sehr gut verständlich und sogar spannend dar.
Und nun zu Wiglaf Drostes Buch. Sprichst du noch oder kommunizierst du schon? Droste nimmt den täglich abgesonderten Wortmüll unter die Lupe, was wir da so andenken oder zeitnah erledigen möchten. Seine Glossen über den Gebrauch der deutschen Sprache sollte man jedem Manager, jedem Politiker und jedem Journalisten auf den Nachttisch legen. Natürlich auch sich selbst, las ich in einer Rezension. Cornelia Cassis, Sie haben das Buch ausgewählt. Mussten Sie beim Lesen lachen, ein Buch mit Lustgewinn?
Auf alle Fälle ein Buch mit viel Lustgewinn, weil es auch ein lustiges Buch ist, aber auch ein Buch mit Erkenntnisgewinn, weil es ein sehr kluges Buch ist, aber eben nicht ein klugscheißerisches und besserwisserisches. Wiglaf Droste schulmeistert nicht, sondern er entlarvt scheinbar potentes Sprechen als Worthülse oder als Imponiergehabe, zum Beispiel, wenn er den Wörtern absolut oder definitiv auf den Grund geht, dann klingt das so. Die uneingeschränkte Zustimmung beherrscht die Kommunikation. Die Formel absolut kann rhetorisch variiert werden, dann wird sie ersetzt durch definitiv, durch perfekt oder durch das Beispringende auf jeden Fall. Manchmal wird sogar alles zusammen zum Einsatz gebracht. Absolut perfekt, auf jeden Fall definitiv. Der Affirmant reißt sich vor Begeisterung schier die Beine aus und der Adressat bricht unter Beipflichtungsbeschuss zusammen. So klingt das beispielsweise bei Wiglaf Droste.
Das war ein Zitat.
Das war ein Zitat.
Böse und scharf sei das Buch, haben wir ja auch gerade gehört, aber dann noch wieder so brillant formuliert, dass man es sich fast zu bequem macht im Unbequemen, sagte ein Kritiker. Stimmt das?
Mir ist es nicht ganz so ergangen. Es stimmt, das Buch ist böse und scharf, aber nicht überall und es ist auch nicht immer durchwegs einfach nur brillant formuliert. Da und dort sind auch Langfädigkeiten auszumachen und seine Themen sind längst nicht alle gleich wesentlich. Wiglaf Droste ist ein viel zu wilder Hund, als das einfach alles geschliffene Sprachdiamanten wären, was er uns präsentiert. Da gibt es beispielsweise einen sehr persönlichen autobiografischen Text, eine Hommage an den verstorbenen Dichter, Satiriker und Kabarettisten Franz Josef Degenhardt, der sich wie ein feuriger Nachruf liest auf den im letzten Jahr verstorbenen Mahner. Also keine Glosse in dem Sinn. Daneben ein, wie ich finde, eher schwächeren Text über Öhm oder Ähm, also Gedankenstriche, die man einfach hört und mit denen Droste streng ins Gericht geht. Ich finde, so kleine Einschübe müssen beim Sprechen drinliegen, auch und sogar bei uns am Radio auf alle Fälle heute beim Silvester und unter dem Einfluss von Champagner. Mein absoluter Liebling im Buch ist die Glosse mit dem Titel Angedacht. Mir sträuben sich nämlich immer die Nackenhärchen, wenn einer in meiner Umgebung verkündet, er hätte oder sie hätten etwas angedacht. Ich weiß dann gleich, dass nicht wirklich gedacht, sondern nur Gedankenfetzen kollagiert wurden. Bei Droste klingt das dann so, ein kleines Zitat aus seiner Sprachglosse: Wer etwas angedacht hat, betreibt Brainstorming ohne Brain. Er unterzieht sich eben nicht der schönen Mühe eines Gedankens, sondern kratzt bloß eklektizistisch zusammen, was er zufällig aufgeschnappt hat und das diffus durch seine Birne wabert. Diesen Wirsing, und Wirsing schreibt er dann mit zwei R, schiebt er als schwarzen Peter jemand anderen zu, so nach dem Motto, wir haben das so angedacht und nun bist du dran. Auch sehr aus dem Herzen spricht Droste mir, wenn er mit Manager-Vokabeln hart ins Gericht geht, etwa mit den Wörtern abholen oder mitnehmen. Man muss jemanden abholen oder mitnehmen, den Kunden, den Hörer, die Zuschauerin oder die Käuferin. Oder ein anderes Beispiel, die beiden Verben wegbrechen oder runterbrechen. Zum Erbrechen findet Droste und schreibt, es gibt reichlich zu brechen in Deutschland, sei es nun weg oder runter, und deshalb muss man manchmal dringend aufbrechen.
Ja, nicht nur in Deutschland.
Ja, das kann man sagen. Und spätestens da merkt man, Droste geht es nicht um korrekte Sprache, schon gar nicht um Political Correctness, sondern um Haltung. Sein Buch ist politisch, wie gesagt, es hat Entlarvungspotenzial. Aber dann, wenn es so ganz ernst wird, bricht er eben. Und schon sind wir wieder beim Wort brechen, aber in einem anderen Sinn. Er bricht das Ganze und schreibt einen umwerfenden kleinen Text über die Knirschschiene. Wisst ihr, was das ist?
So eine Beißschiene.
So irgendwie Zähne knirschen nachts, dass das nicht mehr die Zähne ramponiert.
Nicht schlecht. Was meinen Sie, Herr Zehnder?
Ich stelle mir eine Spielzeugeisenbahn vor, die nicht gut läuft und dann knirscht die Schiene.
Also das als originelle Assoziation, aber das mit der Knirschschiene ist schon irgendwie im Mund. Manche Menschen beißen doch auch nachts die Zähne so zusammen und knirschen dann. Und wenn das Knirschen zum Regelfall wird, muss die Knirschschiene her, damit die Erosion im Mund nicht zu drastisch wird. Das erklärt Droste fein, fachlich und dann, um dann später einen ganzen Text so zu schreiben, wie das Sprechen mit Knirschschiene dann eben klingt. Ich versuch's mal nachzumachen. Wenn ein ausgewachsener Mensch mit Knirschschiene spricht, entfaltet jene Rede den Charme kindlicher Zahnspangenträger. Und schon weiter. Ihr merkt, es ist kein Buch, das man von A bis Z liest, sondern sich da und dort ein Amüsbusch schmecken lässt und hoffentlich auch einverleibt.
Also was ich jetzt noch spannend finde, das sind ja offenbar ganz verschiedene Ebenen,
absolut,
auf denen er sich da verlustiert.
Sag ich jetzt mal, das wird er auch mögen.
Ja, genau. Wie ist es denn eigentlich mit dem Titel des Buches? Sprichst du noch oder kommunizierst du schon? Weil da ist ja auch sowas drin, was einen auf die Palme bringen könnte, auch mit Wiglaf Drostes Augen gesehen, dass alles so kommuniziert wird, aber dieses Ich spreche mit dir oder mit Ihnen so irgendwie gar nichts mehr daher macht.
Ja, genau. Also ich nehme an, mit sprichst du noch oder kommunizierst du schon, macht er eine Allusion an diesen IKEA-Werbespruch, der, glaube ich, heißt, wohnt ihr noch oder lebt ihr schon? Das ist ein Text, der einfach diesem Buch den Titel gibt. Das ist gar nicht im engsten Sinn eine Glosse, sondern eine ganz minutiöse Beobachtung an einem spätsommerlichen Abend in einem Gartenrestaurant. Droste beschreibt da ein Pärchen am Nebentisch. Sie möchte ihm offenkundig etwas sehr Wesentliches erzählen, mit ihm über etwas Wesentliches sprechen, aber er ist dauernd mit iPad und iPhone am Kommunizieren und man merkt richtig, er ist so präzise in der Beschreibung, man merkt richtig, es kommt nie zum Wesentlichen und die werden auseinandergehen.
Der Autor Wiglaf Droste, so im popkulturellen Umfeld kennt man den ja ziemlich, der Name ist geläufig, was macht der sonst oder was hat der sonst so gemacht bisher?
Also ich wusste über ihn nicht sehr viel, ich zeige euch mal das Bild im Buch. Ich weiß nicht, was ihr dafür
assoziiert.
Mann mit Hut.
Bisschen Boys-mäßig, ja.
Also sagen wir mal so, er sieht nicht aus wie ein Yuppie.
das kann man sagen. Mir kam eher so
Kleinkunst.
Ja, oder Handwerker in den Sinn. Es steht dann auch, dass er von sich selbst sagt, er lebt unterwegs oder in Berlin. Er hat mehrere Sachen schon geschrieben. Einige mag das Paradies der Friseure ein Begriff sein. Das ist auch schon eine kleine Sprachkritik. Auf sie mit Idyll, im letzten Jahr erschienen. Er ist aber auch unglaublich kochmäßig unterwegs, an Küche orientiert. Das sieht man vielleicht an den etwas rundlichen Oberarmen. Also seit 1999 gibt er gemeinsam mit dem Stuttgarter Meisterkoch Vincent Klink die Vierteljahreszeitschrift Häuptling eigener Herd heraus. Also ein schräger Vogel, ein bunter Hund, ein wilder Schreiber.
Danke, Cornelia Cassis. Die Angaben zum Buch noch, Wiglaf Droste. Sprichst du noch oder kommunizierst du schon? Erschienen ist das Buch im Tiamat Verlag. Und nun, finde ich, dürfen wir auf dieses doch sehr amüsante Buch gleich noch mal ein bisschen anstoßen.
Sagen Sie jetzt nicht definitiv oder in jedem Fall oder
absolut.
Und wir machen natürlich korrekt weiter mit der Silvesterausgabe des Sachbuchtrios und kommen zu Ihrem Buch, Raphael Zehnder. Titel: Was man für Geld nicht kaufen kann, von Michael J. Sandel. Der amerikanische Moralphilosoph fragt, ob wir nicht unsere Werte aufs Spiel setzen, wenn wir die Regeln des Marktes überall anwenden. So provoziert er seine Studenten zum Nachdenken mit der Frage: Finden Sie, man sollte ein Adoptivkind ersteigern dürfen? Eine brisante Frage, die den Horizont des Problems öffnet. Ist es auch ein so brisantes Buch?
Ich wäre versucht, absolut zu sagen, aber ich sage jetzt einfach ja.
Das geht jetzt wie nicht mehr.
Genau. Michael J. Sandel stellt beispielsweise die Frage, ob es moralisch vertretbar ist, mit Lebensversicherungspolicen von Schwerkranken zu handeln. Ich gebe dem Kranken sofort zum Beispiel $50,000 in bar, damit er sich behandeln lassen kann, und dafür erhalte ich nach seinem Tod die Versicherungssumme von zum Beispiel $100,000. Und die Rechnung ist einfach: Je früher er stirbt, desto höher ist die Rendite für meinen Kapitaleinsatz. Und das ist kein zynisches, theoretisches Beispiel, sondern offenbar Praxis in den USA. Zwischendurch war das mal verboten, jetzt aber nicht mehr. Oder ein anderes Beispiel: Firmen schließen Lebensversicherungen auf Mitarbeiter ab, oft ohne dass die Mitarbeiter davon Kenntnis haben. Wenn die Mitarbeiter dann sterben, dann kassiert die Firma und nicht die Hinterbliebenen die Versicherungssumme. Das sei moralisch geschmacklos, sagt Michael J. Sandel, und das besonders Geschmacklose daran ist die Einstellung gegenüber dem Tod. Der Harvard-Philosoph stellt grundsätzlich fest, dass die Märkte sich in den letzten 3 Jahrzehnten in Lebensbereiche ausgedehnt haben, in die sie nicht gehören, schreibt er. Mhm. Er nennt als Beispiele Gesundheit, Bildung, Fortpflanzung, Flüchtlingspolitik, Umweltschutz. Fast alles ist käuflich geworden. Staaten handeln mit Luftverschmutzungsrechten. Leute kaufen sich im Internet Hochzeitsansprachen für den besten Freund. Wohlhabende zahlen ihrem Arzt einen Sonderbeitrag, damit sie sofort einen Termin beim Hausarzt bekommen. Also wer viel Geld hat, der kommt schneller zu einer Spenderniere zum Beispiel auch. Mhm. Schulen bezahlen die Kinder für jedes gelesene Buch. Und das geschützte schwarze Nashorn, das kann man sogar schießen, wenn man $150,000 bezahlt. Es sind teilweise sehr haarsträubend, die Beispiele, die Michael J. Sandel anführt, aber leider aus der Realität gegriffen, meist aus der Realität der USA. Und grundsätzlich ist das Problem, bestimmte Güter sind mit Werten verbunden, die über den Nutzen für einzelne Käufer und Verkäufer hinausgehen, schreibt Sandel. Anders gesagt, es gibt Werte und Normen, die bestimmen, welches Gut von öffentlichem Interesse ist und welches nicht. Er nennt das Beispiel Blutspenden. Wenn Blut zur Handelsware wird, also wenn ich entlohnt werde für mein Blutspenden, dann schwindet bei mir das Gefühl, Blutspenden sei eine moralische Verpflichtung. Das altruistische Denken, also das Denken an andere Leute, das nimmt ab. Das Verhältnis der Blutspender zum Geben wird korrumpiert. Abstrakter gesagt, das moralische und gesellschaftliche Leben wird beschädigt und der Gemeinsinn wird zersetzt. Das Problem laut Michael J. Sandel ist, die Politik führt heute überhaupt keine moralischen Auseinandersetzungen mehr. Sie akzeptiert das Marktdenken radikal und ohne Vorbehalte. Und da ist Michael J. Sandel, der englische Moralphilosoph, der in Harvard lehrt, überhaupt nicht einverstanden.
Raphael Zehnder, der Markt hat also überall die Finger drin, im Bildungsbereich, in der medizinischen Versorgung, im Umweltschutz, eigentlich ja auch in privaten Beziehungen und im gesellschaftlichen Leben. Die Frage, wie weit das gehen soll, die kann man stellen im Sinne von Michael J. Sandel. Aber kann man sie auch beantworten? Was schreibt er dazu?
Er schreibt, und das scheint ihm wirklich dringend und dringlich zu sein, eine gesellschaftliche Diskussion sei nötig, eine politische Diskussion sei nötig. Man dürfe nicht einfach das marktwirtschaftliche Denken kritiklos hinnehmen und akzeptieren, was rentiert, ist gut. Er sagt, was rentiert, muss nicht gut sein. Nicht alles, was auf dem Markt funktioniert, ist moralisch vertretbar. Und es geht ihm im Grunde wirklich um eine allgemeine Wertediskussion.
Also eine allgemeine Wertediskussion. Sie haben von gesellschaftspolitischer Diskussion gesprochen. Ich nehme an, das Buch eignet sich auch zum Dilemmatraining. Wo sind denn die Grenzen? Was findet der Autor, ist moralisch noch vertretbar?
Er bringt auch da ein Beispiel. Er sagt, ein Kern des ganzen Problems ist, welche Verkaufsbedingungen beruhen auf freier Entscheidung und welche auf Zwang oder einer Notlage. Das zeigt er am Beispiel eines US-amerikanischen Programms, das drogenabhängigen Frauen $300 zahlt, wenn sie sich sterilisieren lassen. Das Positive, wenn wir so sagen wollen, an diesem Programm ist, in diese schwierigen Verhältnisse hinein werden weniger Kinder geboren, weil Kinder von Drogenabhängigen häufig selbst körperlich süchtig sind. Sie werden häufig misshandelt und vernachlässigt. Negativ ist aber, und das fällt in die Waagschale ziemlich gewichtig, negativ ist, der freie Wille dieser Frauen wird missachtet. Das Angebot richtet sich an Frauen in Notlagen und aus armen Wohngebieten. Die können gar nicht frei entscheiden, was sie tun wollen und was nicht. Und Kritiker, wie eben Michael J. Sandel, finden das moralisch verwerflich. Und er nennt diesen Tatbestand eine wirkliche Bestechung, Korruption.
Judith Wipfler?
Ja, es scheint mir so ein Verlust von Humanismus zu sein, der da letztendlich beklagt wird. Ich habe letztens eine Diskussion gelesen, dass immer weniger von der Würde des Menschen als denn vom Wert des Menschen die Rede ist. Geht er da auch auf diese Diskussion drauf ein?
Das kommt indirekt mindestens vor. Er kritisiert das ökonomische Denken eigentlich ziemlich hart. Ich würde sagen, für US-amerikanische Verhältnisse lehnt er sich sogar sehr, sehr weit aus dem Fenster, indem er eine Grundsatzdebatte fordert, wo die Grenzen des Käuflichen sein sollen. Und damit fordert er natürlich auch eine Definition, was öffentliches Gut sein soll und allen zu gleichen und fairen Bedingungen zugänglich sein soll. Er kritisiert das Denken vieler Ökonomen, die sagen, Altruismus, also das Denken an das Wohl anderer, sei ein seltenes Gut, mit dem die Gesellschaft haushälterisch umgehen müsse. Und er betont klar, es gäbe moralische Werte, die unveräußerlich seien.
Danke, Raphael Zehnder. Soweit zum Buch, was man für Geld nicht kaufen kann. Die moralischen Grenzen des Marktes von Michael J. Sandel. Erschienen ist es im Ullstein Verlag. Und nun geht es 100 Jahre zurück mit Ihrem Lesevorschlag, Judith Wipfler. Florian Illies hat es geschrieben, Titel 1913, der Sommer des Jahrhunderts. Hingerissen sei der Autor von diesem Jahr, das er als ein Jahr am Südhang der Geschichte preist. Die Heroen der Moderne spazieren in Monatskapiteln durch sein Buch, aber auch Hitler und Stalin. Eine Zeitreise, die es offenbar in sich hat, aber sehr leichtfüßig daherkommt. Wie schafft Illies das?
Das habe ich mich ehrlich auch gefragt, weil das sind zig Handlungsstränge und Personen, die da auftauchen, natürlich Prominente aus Kunst, Literatur, Wissenschaft. Und es sind verschiedene Handlungsorte, vor allem in Europa, Prag, Berlin, Wien, Paris und Zürich immer wieder ganz prominent. Und dann kommen auch noch die Urlaubsorte der Sommerfrische und des Winterurlaubs dazu. Also zig Orte, zig prominente Künstler und Denkerinnen. Und trotzdem hat es einen Drive, dass ich also fast nicht aufhören konnte zu lesen, durch Monate strukturiert. Jeder Monat bekommt so ein Motto, da weiß man schon mal so ein bisschen, was passiert. Und ein Bild, es fängt an mit den Kirchners, das Ehepaar Kirchner, was ja einen sehr alternativen Lebensstil hatte, die ja ihr Zuhause quasi zum Kunstatelier gestaltet haben. Und es hört auf mit dem Dezember natürlich, und das ist eben Marcel Duchamps Rad, also er ist ein Hocker mit dem Rad drauf, und das ist für ihn, Autor Illies ist Kunsthistoriker, also so ein Paradigmenwechsel in der modernen Kunst, und tatsächlich zeichnet er mir dieses 1913 auch so ein bisschen so an der Kippe zwischen diesem muffigen Historismus, Kaiserreich kurz vorm Ersten Weltkrieg, alles noch so gehorsam und eben ja mit viel Lametta, ja, aber dann die Gleichzeitigkeit der Avantgarde, der absoluten Moderne, der Expressionisten, die gleich loslegen werden, die Abstrakten, die gleich loslegen werden, und das endet dann ja mit Malevichs schwarzem Quadrat. Und das ist alles irgendwie seltsam gleichzeitig in diesem 1913. Auch die Lebensentwürfe seltsam gleichzeitig. Und wenn ich so die Technik mir dann überlegt habe, wie er das gemacht hat, ist es fast eine Filmtechnik. Also ständig seppt er dann zwischen Paris oder zwischen, sagen wir mal jetzt, Berlin und Prag hin und her. Kafka ist so ein roter Faden in dem Buch, der sich irgendwie nicht entschließen kann. Dann will er heiraten und dann wieder doch nicht. Dann schreibt er 10 Seiten und so weiter. Und immer wieder werden wir eingeblendet in Kafka und seine Liebe, die nicht glücklich enden will. Und zwischendurch treffen wir auf Freud und C.G. Jung, die sich auf ewig zerstreiten. Und der Rest ist Schweigen. Stichwort Schweigen. Blende rüber nach Norwegen in die Holzhütte, wo Wittgenstein mit seinem Liebsten kuschelt und dabei seinen Traktatus verfasst. Also das switcht die ganze Zeit so hin und her. Man muss die Namen eigentlich schon gut kennen, muss wissen, wer Nolde und die ganzen Herren und Damen waren. Sonst ist der Spaß wirklich nur halb so groß. Aber wenn man die kennt, macht es einfach einen Heidenspaß, weil das ist alles echt recherchiert. Es ist also keine Fiktion. Natürlich, die Dialoge zwischen Heinrich und Thomas Mann hat er natürlich mehr oder weniger erfunden, aber alles basiert wirklich auf Tagebuchstudien, auf historischen Studien, eine ganz lange Bibliografie hinten dran, aber es ist geschrieben, einfach flüssig durchgeschrieben und mit viel Witz, und er macht da so ganz bescheidene Kommentare, die dann mal so ein kleines Kapitelchen enden lassen mit Oha oder so.
Gut, Judith Wipfler, es ist ja nun das Jahr, in dem euer wirklich böses, übles dreut. Lassen wir das mal auf der Seite. Kommende Nacht feiern wir ja den Übergang ins Jahr 2013 nach der Lektüre von Illis Buch, also mal ohne 1914. Gibt es etwas, das Sie gern von 1913 nach 2013 übertragen würden?
Schwierige Frage, weil auch die Avantgarde, die dann in ihrem Lebenswandel geschildert wird, Rilke, der eigentlich nur über seinen Schnupfen nachdenken kann und wie die da ihre Koffer ständig packen, das ist auch so ein Milieu, das spielt sehr in diesem avantgardistischen, bohem, auch reichen Milieu. Gut, es kommen auch ein paar sehr bettelarme Künstler vor, das ist wahr. Aber es ist eher so dieses Lebensgefühl der Dahingetriebenen und dann mal dort. Es ist schon sehr, sehr weit weg, obwohl er es nah ranholt. Und dieser Erste Weltkrieg, ich finde es ja eben gerade spannend, dass man jetzt nicht auf 2014 ein Buch mit 1914 geschrieben hat, weil da sind ja schon so viele Bücher geschrieben worden, sondern jetzt die Idee zu haben, okay, wir machen mal 1913, und dann kommt eben fast nichts von diesem Ersten Weltkrieg vor. Er macht es dann auch so Collagetechnik, kommen so kurze Zeitungsausschnitte zwischendrin, dass irgendwie der Kaiser mehr Waffen anschafft und der Wiener Kaiser auch, aber das sind so beiläufige Sachen, und von den ganzen tollen Intellektuellen ahnt fast keiner, dass da der Weltkrieg vor der Tür steht.
Also man zappt sich in dem Buch förmlich durch das Jahr
und durch
hindurch.
Die Betten auch, ja.
Und durch die Betten und durch die verschiedenen Städte. Was ich hier ganz interessant finde, Sie haben ein Zitat von Elke Heidenreich ganz an den Anfang gestellt. Da wurde das Buch offenbar als literarisches Buch besprochen.
Im Literaturclub, meinen Sie?
Ja, im Literaturclub und jetzt im Sachbuch. Sie haben das ganz deutlich als Sachbuch verortet. Ja. Was halten Sie von den literarischen Qualitäten des Buches?
Ja, der schreibt natürlich brillant. Ich meine, der Ilias, der ist ein Shootingstar des Feuilletons, hat bei der FAZ, bei der Zeit, ist Kunst, der schreibt natürlich süffig, also wir können es mit dem Champagner auf unserem Tisch vergleichen, so schreibt er auch und einfach gekonnt.
Es perlt.
Es perlt, genau. Aber es ist für mich trotzdem ein Sachbuch, weil er hat eine Hammer-Recherche, er fügt das alles sehr kunstvoll und auch kreativ dann zusammen. Aber für mich ist es schon so eine Art Sittengemälde, um jetzt wieder beim Kunsthistoriker zu landen, dieses 1913. Und also ich habe es jetzt als Sachbuch gelesen und als hohe Literatur oder gar Jahrhundertbuch würde ich es auf keinen Fall durchgehen lassen. Also das wäre zu viel der Ehre.
Sie haben es erwähnt, Judith Wipfler, Florian Ilias ist ein Shootingstar des Feuilletons, im Beruf ein Überflieger, schon jung in verantwortungsvollen Stellungen im deutschen Feuilleton. Er hat ja auch schon Bestseller geschrieben, die Generation Golf zum Beispiel. Bei solchen Figuren habe ich immer ein bisschen den Verdacht, ja, denen geht es vor allem ums Geld, das ist ein Marketingprodukt. Wie sehen Sie das?
Dem würde ich sogar zustimmen, weil das ist natürlich marketingtechnisch genial gesetzt, Ende 2012 ein Buch rauszubringen, was 1913 heißt. Man sieht es auch in vielen Buchläden in der Auslage. Ich meine, natürlich das Weihnachtsgeschenk jetzt zu verschenken gewesen für nächstes Jahr. Und dann ist auch noch der S. Fischer Verlag, in dem es erschienen ist, kommt da selber natürlich auch in dem 1913 immer vor, weil das ist der Verlag, wo die, genau, wo dann viele da auch geschrieben haben. Und da habe ich dann manchmal schon so ein bisschen das Geschmäckle gehabt. Ja, da waren auch Strategen dahinter, die gedacht haben, jetzt suchen wir uns einen superklasse Autor, der uns ein Buch schreibt, was sich wahrscheinlich blendend verkaufen wird. Und das tut es ja, glaube ich, auch bereit.
Danke, Judith Wipfler. Und ich bitte Sie drei noch einmal um die Angaben zu Ihren Büchern und wem Sie es besonders empfehlen möchten. Judith Wipfler, machen Sie bitte den Anfang.
Florian Ilias, 1913, der Sommer des Jahrhunderts, erschienen, wie gesagt, im S. Fischer Verlag. Und ich empfehle es allen, die die moderne Kunst lieben, die manchmal noch ein bisschen sehnsüchtig zurückschauen in die 10er Jahre des letzten Jahrhunderts und da nochmal eintauchen wollen in dieses Lebensgefühl.
Raphael Zehnder?
Michael J. Sandel, Was man für Geld nicht kaufen kann, die moralischen Grenzen des Marktes, erschienen bei Ullstein. Und ich denke, es ist ein sehr, sehr gutes Buch für Leserinnen und Leser, die an Moral interessiert sind und denen es angesichts der verbreiteten Marktseligkeit unwohl ist. Es gibt Werte, die sich nicht gegen Geld eintauschen lassen.
Cornelia Cassis?
Wiglaf Droste, Sprichst du noch oder kommunizierst du schon? Neue Sprachglossen, erschienen bei Edition Tiamat. Empfehlen möchte ich es eigentlich allen, die sehr gerne einfach nur reden oder sprechen. Die kriegen nämlich sehr viel Schützenhilfe von Droste und solche, die einfach gespitzte Ohren haben, wenn immer so kommuniziert wird und wenn ganz einfache Wörter plötzlich unheimlich aufgeplustert daherkommen.
Und wem jetzt all die Angaben etwas vorbeigerauscht sein sollten, die können auch nochmal nachgucken nach den Büchern unter www.saf.ch/kultur. Das war unser letztes Sachbuchtrio in diesem Jahr mit Cornelia Cassis, Judith Wipfler und Raphael Zehnder. Sollten Sie nicht mit Pauken und Trompeten das neue Jahr beginnen wollen, so vermag Ihnen vielleicht eines der hier vorgestellten Bücher den Übergang auf seine Art zu verschönern. Uns würde es freuen. Bis zum nächsten Sachbuchtrio am 31. Januar verabschiedet sich Angelika Schett.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.